Lange bevor Paris zu einer der einflussreichsten Hauptstädte der Welt wurde, befand sich an seiner Stelle eine bescheidene gallische Siedlung, die auf einer strategisch wichtigen Insel inmitten der Seine lag. Dieser Fluss, der durch das Herz des heutigen Frankreich fließt, war seit den frühesten Zeiten Zeuge der Entstehung, Entwicklung und kontinuierlichen Verwandlung der Stadt, die heute den Namen Paris trägt. Archäologische Funde belegen, dass das Gebiet um das heutige Paris bereits in der Jungsteinzeit besiedelt war. Doch die eigentliche Geschichte der Stadt beginnt mit dem 3. Jahrhundert, keltischen Stamm der Parisi, die um das 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine befestigte Siedlung auf der Insel gründeten, die heute Île de la Cité genannt wird. Diese strategisch günstige Position am Kreuzungspunkt der Handelswege zwischen Süden und Norden, zwischen Osten und Westen Galliens, bestimmte das Schicksal der künftigen Hauptstadt für die kommenden 2 Jahrtausende. Keltische Siedler und die ersten Stämme. Lange bevor Paris als bedeutende europäische Hauptstadt in die Geschichte einging, befand sich an seiner Stelle ein Siedlungsgebiet der Parisi, einem der wichtigsten keltischen Stämme der gallischen Eisenzeit. Diese frühen Bewohner gehörten zum Kulturkreis der Latènezeit, einer späten Phase der keltischen Zivilisation, die sich durch kunstvolle Metallverarbeitung, ausgeprägten Fernhandel und komplexe gesellschaftliche Strukturen auszeichnete. Die ältesten archäologischen Funde deuten darauf hin, dass der Raum um das heutige Paris bereits im 3. Jahrhundert vor Christus, vermutlich sogar früher, von keltischen Gruppen besiedelt war. Die Parisi siedelten bevorzugt in Flussnähe und der Standort an der Seine bot ihnen ideale Bedingungen. Die strategisch günstige Lage auf der Île de la Cité, einem natürlich befestigten Inselgebiet im Herzen des heutigen Paris, war nicht nur aus klimatischen Gründen attraktiv, sondern auch wirtschaftlich bedeutsam. Hier verliefen bereits damals wichtige Handelswege, über die Salz, Metalle, Keramik und Stoffe ausgetauscht wurden, sowohl zwischen dem Süden und Norden als auch zwischen dem Westen und Osten Galliens. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die keltische Siedlung an der Stelle des heutigen Paris eine gewisse regionale Bedeutung hatte, etwa als Rast- oder Umschlagplatz für die weit verzweigten Handelsnetze der gallischen Welt. Auch wenn der Name Paris noch nicht existierte, wird vermutet, dass schon die Parisi einen eigenen Namen für diesen Ort kannten. Der Begriff Lutetia selbst könnte sogar keltischen Ursprungs sein und wahrscheinlich Siedlung im Sumpf oder Ort am Wasser bedeuten. Dies würde darauf hindeuten, dass die Römer später den keltischen Namen übernahmen oder zumindest an ihn anknüpften, als sie ihre militärische Präsenz in der Region ausbauten. Spuren aus dieser Zeit, wie Siedlungsreste, Werkzeuge, Keramiken und Grabstätten, belegen die hohe Kultur der keltischen Bevölkerung. Besonders bemerkenswert sind Funde aus dem Bereich der heutigen Stadtteile sowie am linken Seineufer, wo Reste keltischer Gehöfte und Gräberfelder gefunden wurden. Auch Hinweise auf rituelle Praktiken und Handelskontakte deuten darauf hin, dass die keltische Bevölkerung nicht isoliert lebte, sondern Teil eines weit verzweigten Netzwerks war, das sich über ganz Gallien erstreckte. Die Parisi gehörten zu den wohlhabendsten und einflussreichsten Stämmen im nördlichen Gallien. Ihre Siedlung entwickelte sich zu einem wichtigen Handels- und Verwaltungszentrum, das Kontakte zu anderen keltischen Stämmen wie den Senonen, Carnutes und Helvetiern unterhielt. Die strategische Position an der Seine ermöglichte es ihnen, den Flussverkehr zu kontrollieren und Tribute von durchreisenden Händlern zu erheben. Münzfunde aus dieser Zeit zeigen, dass die Parisi bereits ein entwickeltes Währungssystem besaßen und regen Handel mit dem Mittelmeerraum betrieben. Die gesellschaftliche Struktur der Parisi war typisch für die keltische Welt. An der Spitze standen Kriegeradel und Druiden, gefolgt von freien Bürgern, Handwerkern und Sklaven. Die Druiden spielten eine besonders wichtige Rolle als Priester, Richter und Bewahrer des mündlich überlieferten Wissens. Archäologische Befunde deuten darauf hin, dass sie auch in der Siedlung bedeutenden Einfluss ausübten und möglicherweise sogar überregionale Versammlungen abhielten. Diese keltischen Ursprünge markieren den frühesten nachweisbaren Abschnitt in der Geschichte von Paris. Auch wenn später die Römer, Franken und viele andere Völker auf diesem Gebiet lebten und herrschten, so ist es doch die keltische Frühbesiedlung, die das Fundament für die urbane und kulturelle Entwicklung dieser Region legte. Die Geschichte von Paris beginnt also nicht mit einem Kaiser oder einem Palast, sondern mit den unscheinbaren, aber weitreichenden Spuren einer der ältesten europäischen Hochkulturen. Die Parisi sollten jedoch nicht nur friedliche Händler und Siedler bleiben. Als die römischen Legionen unter Gaius Julius Caesar in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus ihre systematische Eroberung Galliens begannen, wurden sie zu erbitterten Verteidigern ihrer Freiheit und ihres angestammten Territoriums. Römische Lutetia und der Beginn der Zivilisation. Mit dem Vordringen der römischen Macht in den gallischen Raum während der späten Republik wurde das Gebiet der Parisi Teil einer strategisch bedeutenden Eroberungszone des Imperium Romanum. Um 55 vor Christus, im Zuge der systematischen Unterwerfung Galliens durch Gaius Julius Caesar, errichteten römische Truppen an dem verkehrsstrategisch äußerst günstigen Punkt eine befestigte Siedlung namens Lutetia Parisiorum. Dieser Name, vermutlich aus dem Keltischen übernommen und latinisiert, bezeichnete eine neue römische Ansiedlung auf der Ile de la Cité und dem linken Seineufer, die fortan eine zentrale Rolle im römischen Verwaltungs- und Verteidigungssystem der Provinz Gallia Lugdunensis spielte. Die römische Militärpräsenz in Lutetia war ursprünglich Teil der umfassenden Pazifizierungsstrategie Caesars und wurde systematisch nach dem typischen römischen Stadtplan angelegt. Rechteckig strukturiert, mit geraden Straßen, klar gegliederten Gebäuden, öffentlichen Plätzen und einer umgebenden Befestigungsanlage. Die Siedlung beherbergte zunächst eine Garnison römischer Auxiliartruppen sowie Veteranen, deren Hauptauftrag die Sicherung der wichtigen Verkehrsverbindungen und die Kontrolle über die lokale gallische Bevölkerung war. Doch Lutetia war weit mehr als nur ein militärischer Außenposten. Es wurde zur Keimzelle einer blühenden gallo-römischen Zivilisation, die das keltische Erbe mit römischer Urbanität verschmolz. Rund um das ursprüngliche Kastell entwickelte sich rasch eine ausgedehnte zivile Infrastruktur. Händler, Handwerker, Gastwirte, Familienangehörige von Soldaten und ehemalige Legionäre ließen sich nieder. Es entstand ein sogenannter Vicus, ein ziviler Stadtteil, der zunehmend urbanere Züge annahm. Spätestens im 2. Jahrhundert nach Christus war Lutetia nicht nur ein militärischer Standort, sondern auch ein bedeutendes regionales Zentrum für Handel, Handwerk und Verwaltung, das weit über die unmittelbare Umgebung hinaus ausstrahlte. Die Stadt verfügte über alle Merkmale römischer Urbanität: Thermenanlagen, ein Forum, Tempel, ein Amphitheater und Verwaltungsgebäude prägten das Stadtbild. Wasserleitungen, Abwassersysteme und gepflasterte Straßen belegen den hohen zivilisatorischen Standard der römischen Besiedlung. Das imposante Amphitheater von Lutetia, dessen Ruinen heute noch in der Rue Mange sichtbar sind, konnte bis zu 15.000 Zuschauer fassen und diente nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als Symbol römischer Macht und Kultur. Die Thermen von Cluny, deren Überreste im heutigen Musée de Cluny bewundert werden können, zeugen von der Raffinesse römischer Badekultur und Ingenieurskunst. Archäologische Funde wie Mosaike, Inschriften, Münzen und Grabsteine zeugen vom vielfältigen und durchmischten Leben in Lutetia. Auch kulturell war die Stadt stark vom römischen Lebensstil geprägt, wobei gleichzeitig lokale, insbesondere keltische Elemente weiterlebten. Diese Synthese manifestierte sich in der Religion, wo römische Götter neben gallischen Gottheiten verehrt wurden, sowie in Kunst und Handwerk, wo keltische Traditionen mit römischen Techniken verschmolzen. Die Bevölkerung von Lutetia setzte sich aus verschiedenen Gruppen zusammen: römische Bürger, latinisierte Gallier, Sklaven und Freigelassene aus verschiedenen Teilen des Reiches bildeten eine kosmopolitische Gemeinschaft. Inschriften bezeugen die Anwesenheit von Händlern aus dem Mittelmeerraum, Handwerkern aus Germanien und sogar Soldaten aus Britannien, die alle zur kulturellen Vielfalt der Stadt beitrugen. Ein besonders markantes Detail aus der Geschichte Lutetias ist die mögliche Anwesenheit hoher römischer Beamter und sogar Kaiser während verschiedener militärischer Kampagnen in Gallien. Die Stadt diente als wichtiger Stützpunkt für die Verwaltung der nördlichen Provinzen und als Ausgangspunkt für weitere Eroberungszüge nach Germanien und Britannien. Mit dem allmählichen Rückzug Roms aus dem gallischen Raum im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus endete auch die klassische römische Präsenz in Lutetia, doch viele bauliche und kulturelle Spuren blieben bestehen. Die Grundzüge des mittelalterlichen Paris, insbesondere die Struktur der Ile de la Cité, orientieren sich noch immer an der Anlage der römischen Siedlung. Damit stellt Lutetia nicht nur einen bedeutenden Abschnitt in der Geschichte von Paris dar, sondern auch ein beeindruckendes Zeugnis römischer Urbanität und Zivilisation nördlich der Alpen, das den Übergang von der keltischen zur christlich-fränkischen Epoche vorbereitete. Fränkischer Periode und die christliche Stadt. Nach dem allmählichen Zerfall der römischen Ordnung im 4. und 5. Jahrhundert wurde das Gebiet des ehemaligen Lutetia zu einem Durchgangsraum für verschiedene Völkerbewegungen, die unter dem Begriff Völkerwanderung zusammengefasst werden. Mit dem Rückzug der römischen Verwaltung und Armee aus dem Seinebecken verschwand auch der Schutz, den das Imperium über Jahrhunderte gewährleistet hatte. Die Franken, ein germanischer Stammesverband vom Niederrhein, etablierten sich ab dem 5. Jahrhundert als neue Herren über die Region und begannen eine systematische Reorganisation der politischen und religiösen Strukturen. Chlodwig I. zerschlug um 486 das letzte römische Restkönigreich des Syagrius in Nordgallien und machte Paris zu einem wichtigen Stützpunkt seines expandierenden Frankenreiches. Seine Bekehrung zum katholischen Christentum um 496 durch Bischof Remigius von Reims markierte den Beginn einer tiefgreifenden religiösen Transformation, die das städtische Leben grundlegend veränderte. Diese Entwicklung war nicht isoliert, sondern Teil einer breiteren Christianisierungsbewegung, die bereits im 3. Jahrhundert mit dem Martyrium des heiligen Dionysius begonnen hatte. Die Christianisierung der Stadt manifestierte sich in einem umfassenden Kirchenbauprogramm. Unter den Merowingern entstanden zahlreiche religiöse Einrichtungen, darunter die Vorgängerbauten der späteren Kathedrale Notre-Dame auf der Ile de la Cité sowie mehrere Klöster am linken Seineufer. Childebert I. gründete zwischen 511 und 558 die Abtei Sainte-Croix et Saint-Vincent, die später der heiligen Genoveva geweiht wurde. Diese Klostergründungen dienten nicht nur religiösen Zwecken, sondern entwickelten sich zu wichtigen wirtschaftlichen Zentren mit ausgedehnten Ländereien und Handwerksbetrieben. Archäologische Funde belegen die intensive Bautätigkeit dieser Epoche. Unter der heutigen Kathedrale Notre-Dame wurden Reste merowingischer Kirchenbauten entdeckt, während Gräberfelder im Umkreis der Stadt reiche Grabbeigaben mit fränkischen Fibeln, Waffen und Münzen enthielten. Diese Funde zeugen von Handelskontakten, die sich über das gesamte Frankenreich und darüber hinaus bis nach Byzanz erstreckten. Die Münzprägung unter den Merowingern zeigt, dass Paris bereits zu dieser Zeit über eine entwickelte Geldwirtschaft verfügte. Die politische Bedeutung von Paris wuchs kontinuierlich, auch wenn die Stadt unter den Karolingern zeitweise in den Schatten von Aachen als Hauptresidenz Karls des Großen trat. Dennoch blieb Paris ein wichtiger Verwaltungs- und Handelsknotenpunkt im Westfränkischen Reich. Die Kontrolle über die Seine-Schifffahrt sicherte der Stadt erhebliche Zolleinnahmen, während sich Märkte sowohl auf der Ile de la Cité als auch am rechten Seineufer etablierten. Die Wikingerüberfälle des 9. Jahrhunderts stellten eine ernste Bedrohung für die Entwicklung der Stadt dar. Der erste größere Angriff erfolgte 845, als ein Wikingerheer unter Führung Ragnars die Seine hinauffuhr und Paris plünderte. König Karl der Kahle zahlte ein Lösegeld von 7000 Pfund Silber, um weitere Zerstörungen zu verhindern. Die große Belagerung von 885 bis 886 wurde jedoch erfolgreich abgewehrt. Graf Odo von Paris organisierte die Verteidigung der Stadt mit einer kleinen Besatzung gegen ein erheblich überlegenes Wikingerheer. Die Verteidigung konzentrierte sich auf die befestigte Brücke zur Ile de la Cité, die den Wikingern den Weg die Seine hinauf versperrte. Diese erfolgreiche Verteidigung hatte weitreichende politische Konsequenzen. Sie begründete das Prestige der Robertiner, jener Adelsfamilie, aus der später die Capetinger-Dynastie hervorgehen sollte. Gleichzeitig demonstrierte sie die strategische Bedeutung von Paris als Kontrolle über den Flussverkehr auf der Seine. Die Stadt hatte sich von einem lokalen Verwaltungszentrum zu einem Symbol der Widerstandskraft gegen äußere Bedrohungen entwickelt. Diese fränkische Epoche markierte den Übergang von der spätantiken zur mittelalterlichen Zivilisation. Paris etablierte sich als christlich geprägte Siedlung im Herzen des entstehenden französischen Kernlandes und legte damit die Grundlagen für seine spätere Entwicklung zur königlichen Residenzstadt und kulturellem Zentrum. Erste Könige und der Hauptstadtstatus. Mit dem Aufstieg der Capetinger im Jahr 987 trat auch die Region um Paris in eine neue Phase der politischen und kulturellen Entwicklung ein. Nach dem Tod des letzten Karolingers Ludwig V. wurde Hugo Capet, Graf von Paris und Angehöriger der mächtigen Robertiner-Familie, von den französischen Großen in Senlis zum König gewählt. Diese Entscheidung war keineswegs zufällig, sondern reflektierte die wachsende Bedeutung von Paris als strategisches und wirtschaftliches Zentrum im Westfränkischen Reich. Die Robertiner hatten bereits durch ihre erfolgreiche Verteidigung gegen die Wikingerüberfälle im 9. Jahrhundert und ihre Kontrolle über die Seine-Schifffahrt eine dominante Position in der Region erworben. Hugo Capet und seine Nachfolger etablierten systematisch Paris als bevorzugte Residenz ihrer Dynastie. Im Gegensatz zu den Karolingern, die zwischen verschiedenen Pfalzen wie Aachen, Frankfurt und Compiègne wechselten, konzentrierten die Capetinger ihre Verwaltung zunehmend auf Paris und die umliegende Ile-de-France. Der königliche Palast auf der Ile de la Cité wurde unter Hugo Capet erheblich erweitert und mit einer Kapelle, einem großen Saal für Hofversammlungen und privaten Gemächern ausgestattet. Gleichzeitig verlieh die Tradition der Grablege in Saint-Denis, wo bereits die fränkischen Könige ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten, der Hauptstadtfunktion von Paris eine sakrale Dimension. Unter Robert dem Frommen, der von 996 bis 1033 regierte und später heilig gesprochen wurde, begann eine systematische Förderung religiöser Institutionen. Der König gründete mehrere Klöster und ließ bestehende Kirchen erweitern. Besonders bedeutsam war die Förderung der Abtei Saint-Germain-des-Prés, die sich unter seiner Herrschaft zu einem wichtigen Zentrum der Gelehrsamkeit und der Buchproduktion entwickelte. Die Mönche von Saint-Germain kopierten nicht nur religiöse Texte, sondern bewahrten auch antike Handschriften und förderten die Entwicklung der mittelalterlichen Wissenschaften. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ile de la Cité in dieser Zeit bereits dicht bebaut war und über eine differenzierte Sozialstruktur verfügte. Die Regierungszeit Philipps Erten von 1060 bis 1108 markierte einen wichtigen Wendepunkt in der städtischen Entwicklung. Unter seiner Herrschaft expandierte Paris erstmals systematisch über die ursprünglichen Grenzen der Île de la Cité hinaus. Das rechte Seineufer entwickelte sich zu einem lebendigen Handels- und Handwerksviertel, in dem sich Goldschmiede, Waffenschmiede und Tuchhändler niederließen. Die ersten Märkte etablierten sich in den Bereichen, die später als Les Halles bekannt werden sollten. Besonders einträglich war der Handel mit Getreide aus der fruchtbaren Île-de-France sowie mit Wein aus der Champagne und Burgund. Eine besonders bedeutsame Entwicklung war die Entstehung der Marchandise de l'eau, der mächtigen Zunft der Seinschiffer, die weitreichende Privilegien für den Flusshandel erhielt. Diese Vereinigung kontrollierte nicht nur den gesamten Warentransport auf der Seine von der Champagne bis zur Normandie, sondern entwickelte sich auch zu einer frühen Form der kommunalen Selbstverwaltung. Das Zunftsiegel der Marchandise de l'eau zeigte bereits das Schiff, das später zum Wappen von Paris werden sollte. Die Kaufleute unterhielten Handelskontakte bis nach Flandern, wo sie Tuche gegen französischen Wein und Getreide tauschten. Ludwig VI. Der Dicke, der von 1108 bis 1337 regierte, verstärkte die Bindung zwischen Krone und Staat durch eine Politik der gezielten Privilegienverleihung. Er gewährte den Bürgern von Paris das Recht zur Bildung einer Kommune, befreite bestimmte Handwerker von Abgaben und förderte die Ansiedlung jüdischer Kaufleute, die wichtige Finanzdienstleistungen erbrachten. Diese Maßnahmen führten zu einem beträchtlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Gleichzeitig ließ der König die ersten steinernen Befestigungen um den rechten Seineufer errichten und gründete mehrere Hospitäler für Pilger und Bedürftige. Die Regierung Ludwigs VII. Von 1137 bis 1180 brachte weitere entscheidende Entwicklungen. Der König, der den Beinamen »Der Junge« trug, förderte intensiv den Bau neuer Kirchen und die Erweiterung bestehender religiöser Einrichtungen. Unter seiner Herrschaft entstanden die ersten Schulen, die später zur berühmten Universität Paris werden sollten. Bereits um 1150 lehrten renommierte Gelehrte wie Pierre Abélard und Wilhelm von Champeaux in den Schulen von Notre-Dame und lockten Studenten aus ganz Europa an. Diese intellektuelle Blüte war eng mit der wachsenden Bedeutung von Paris als königlicher Residenz verbunden. Diese Epoche der frühen Kapetinger war geprägt von der systematischen Transformation von Paris, von einer regionalen Festung zu einem überregionalen Machtzentrum, das die Grundlagen für die spätere Entwicklung zur mittelalterlichen Großstadt legte. Mittelalterlicher Aufschwung und gotische Kathedralen. Mit dem Regierungsantritt Philipps II. Augustus im Jahr 1180 trat auch Paris in eine neue Phase der politischen und kulturellen Entwicklung ein. Nach der Konsolidierung der königlichen Macht unter den frühen Kapetingern begann der neue König eine systematische Stadtentwicklung, die Paris endgültig zu einer der bedeutendsten Metropolen des mittelalterlichen Europa machen sollte. Diese Politik war sowohl militärisch als auch wirtschaftlich motiviert und sollte die Stellung der französischen Krone gegenüber rivalisierenden Mächten wie England und dem Heiligen Römischen Reich stärken. Eine der wichtigsten Maßnahmen war der Bau einer neuen Stadtmauer, die erstmals beide Seineufer umfasste. Diese zwischen 1190 und 1110 errichtete Befestigung war mit 33 Türmen und mehreren befestigten Toren ausgestattet und machte Paris zu einer der am stärksten befestigten Städte Europas. Der Bau erforderte nicht nur erhebliche finanzielle Mittel aus königlichen Einkünften und städtischen Steuern, sondern auch eine umfassende Reorganisation der bestehenden Siedlungsstrukturen. Zahlreiche Klöster und Kirchen, die bis dahin vor den Stadtmauern gelegen hatten, wurden nun in das städtische Gefüge integriert. Parallel zu den Befestigungsarbeiten begann unter Bischof Maurice de Sully der Bau der Kathedrale Notre-Dame, der zu einem der bedeutendsten Projekte der gotischen Baukunst werden sollte. Die neue Kathedrale entstand auf dem Gelände mehrerer älterer Kirchen, deren Fundamente teilweise in den Neubau integriert wurden. Mit ihrer Länge von 130 Metern und einer Gewölbehöhe von 35 Metern übertraf Notre-Dame alle bisherigen Kirchenbauten in Nordfrankreich und demonstrierte sowohl die religiöse als auch die politische Bedeutung von Paris. Die Entwicklung der gotischen Architektur in Paris war eng mit technischen Innovationen verbunden, die von den Baumeistern der Île-de-France entwickelt wurden. Der konsequente Einsatz von Spitzbögen, Kreuzrippengewölben und Strebepfeilern ermöglichte es erstmals, Kirchenräume von bisher unbekannter Höhe und Lichtdurchflutung zu schaffen. Diese Bautechniken, die in Paris zur Perfektion entwickelt wurden, strahlten von dort über ganz Europa aus und begründeten den Ruhm der französischen Baukunst. Besonders bemerkenswert war die vollständige Auflösung der Wände in farbige Glasfenster, wie sie später in der Sainte-Chapelle verwirklicht wurde. Unter Ludwig IX., dem Heiligen, erreichte die königliche Bautätigkeit einen neuen Höhepunkt. Der König ließ zwischen 12.241 und 12.248 die prachtvolle Sainte-Chapelle als Reliquienkirche für die Dornenkrone Christi errichten, die er vom lateinischen Kaiser von Konstantinopel erworben hatte. Diese Kapelle mit ihren 15 Meter hohen Fenstern gilt als Meisterwerk der Rayonnant-Gotik und demonstrierte die technische Meisterschaft der Pariser Baumeister sowie die Frömmigkeit und den Reichtum des französischen Königshauses. Parallel zur königlichen Bautätigkeit entwickelte sich Paris zu einem bedeutenden Zentrum der mittelalterlichen Gelehrsamkeit. Die Schulen von Notre-Dame, Saint-Victor und anderen religiösen Institutionen zogen Studenten aus ganz Europa an. Um 12.000 erhielt die Universität Paris ihre ersten königlichen Privilegien und entwickelte sich rasch zu einer der führenden Bildungseinrichtungen des Kontinents. Besonders die theologische Fakultät genoss hohes Ansehen und zog berühmte Gelehrte wie Albertus Magnus, Thomas von Aquin und später Duns Scotus an. Die Universität gliederte sich in vier Fakultäten und bildete das intellektuelle Zentrum der scholastischen Philosophie. Die wirtschaftliche Entwicklung von Paris in dieser Zeit war bemerkenswert. Die Bevölkerung wuchs von etwa 50.000 Einwohnern um 1.200 auf schätzungsweise 200.000 um 1.300, womit Paris zur größten Stadt nördlich der Alpen wurde. Dieses Wachstum war eng mit der Expansion des Fernhandels verbunden. Die Seine-Schifffahrt entwickelte sich zu einer der wichtigsten Handelsrouten zwischen Flandern und dem Mittelmeerraum. Die Kaufleute von Paris unterhielten Handelsbeziehungen mit den flandrischen Städten, den italienischen Republiken und sogar mit Konstantinopel. Unter Philipp IV., dem Schönen, erreichte die mittelalterliche Entwicklung von Paris einen ersten Höhepunkt. Der König ließ den königlichen Palast auf der Île de la Cité erheblich erweitern und schuf mit der Conciergerie einen der prachtvollsten Palastkomplexe Europas. Diese Epoche des mittelalterlichen Aufschwungs etablierte Paris endgültig als Zentrum des französischen Königreichs. Jahrhunderte der Prüfungen im späten Mittelalter. Mit dem Ausbruch der großen Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts und dem Beginn des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England trat Paris in eine der dunkelsten Epochen seiner Geschichte ein. Diese Zeit war geprägt von verheerenden Epidemien, militärischen Niederlagen, sozialen Aufständen und einer tiefen Krise der königlichen Autorität, die das mittelalterliche Frankreich an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Paris, das unter den vorherigen Kapetingern zur blühenden Metropole geworden war, sah sich nun existenziellen Bedrohungen gegenüber, die das städtische Leben grundlegend veränderten. Die Pest, die Europa zwischen 1447 und 1553 heimsuchte, traf Paris mit besonderer Härte. Zeitgenössische Chronisten wie Jean de Venette berichten von einem beispiellosen Massensterben, dass schätzungsweise ein Drittel der Stadtbevölkerung dahinraffte. Die Seuche breitete sich von den dicht besiedelten Vierteln am rechten Seineufer aus und erfasste rasch die gesamte Stadt. Besonders betroffen waren die ärmeren Schichten, die in überfüllten Häusern ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen lebten. Die Universität Paris verlor zahlreiche ihrer bedeutendsten Gelehrten. Klöster und Hospitäler konnten ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen und der Handel kam nahezu vollständig zum Erliegen. Parallel zur Pestkrise verschärfte sich die militärische Bedrohung durch England dramatisch. Nach der vernichtenden Niederlage der französischen Ritterschaft bei Crécy und dem Fall von Calais rückten englische Truppen bis vor die Tore von Paris vor. König Johann II. Der Gute sah sich gezwungen, umfangreiche Befestigungsarbeiten durchzuführen. Unter der Leitung des Prévôt des Marchands, Étienne Marcel, entstanden neue Stadtmauern, die erstmals auch die Vorstädte auf dem rechten Seineufer einschlossen. Diese Befestigungen, verstärkt durch die neu errichtete Bastille im Osten und andere Festungswerke, umfassten eine deutlich größere Fläche als die bisherigen mittelalterlichen Mauern. Die Gefangennahme König Johanns II. In der Schlacht von Poitiers stürzte das Königreich in eine schwere Legitimationskrise. In Paris übernahm der Dauphin Karl, der spätere Karl V., die Regentschaft, sah sich jedoch sofort mit dem Aufstand der Bourgeoisie unter Führung Étienne Marcels konfrontiert. Marcel, der als Prévôt des Marchands die mächtige Kaufmannschaft vertrat, forderte weitreichende Reformen der königlichen Verwaltung und eine Beteiligung der Stände an der Regierung. Der Konflikt eskalierte, als Marcel zeitweise die Kontrolle über Paris übernahm und den Dauphin zur Flucht aus der Stadt zwang. Gleichzeitig mit dem städtischen Aufstand brach in der Île-de-France die Jacquerie aus, ein blutiger Bauernaufstand unter Guillaume Cal, der sich gegen den Adel richtete. Die Aufständischen belagerten mehrere Burgen in der Umgebung von Paris und bedrohten die Versorgung der Stadt. Erst das Zusammenwirken von königlichen Truppen und englischen Söldnern konnte den Aufstand niederschlagen. Marcel selbst fiel einer Verschwörung zum Opfer und der Dauphin konnte Paris zurückerobern. Unter Karl V., der den Beinamen »Der Weise« trug, erlebte Paris trotz der andauernden Kriegsbedrohung eine bemerkenswerte Phase der kulturellen und architektonischen Erneuerung. Der König ließ die königliche Residenz erheblich erweitern und schuf mit der berühmten Librairie du Louvre, eine der bedeutendsten Bibliotheken Europas, die über 900 kostbare Handschriften umfasste. Gleichzeitig förderte er den Bau des Château de Vincennes als befestigte Residenz vor den Toren der Stadt. Die militärischen Erfolge seines Connétable Bertrand du Guesclin führten dazu, dass die englische Bedrohung zeitweise gebannt werden konnte. Die Regierungszeit Karls VI., die Ende des 14. Jahrhunderts begann, markierte jedoch den Beginn einer neuen Krisenphase. Der Wahnsinn des Königs führte zu einem erbitterten Machtkampf zwischen den Herzögen von Orléans und Burgund, der als Armagnac-Burgund-Konflikt in die Geschichte einging. Paris wurde zum Schauplatz blutiger Straßenkämpfe zwischen den Anhängern beider Parteien. Die Ermordung des Herzogs von Orléans durch burgundische Attentäter in der Rue Vieille du Temple eskalierte den Konflikt weiter und spaltete die französische Noblesse in unversöhnliche Lager. Die katastrophale Niederlage bei Azincourt und die anschließende englische Invasion unter Heinrich V. von England brachten Paris schließlich unter fremde Herrschaft. Durch den Vertrag von Troyes wurde Heinrich V. als Erbe der französischen Krone anerkannt und Paris entwickelte sich zum Zentrum einer anglo-burgundischen Doppelmonarchie. Diese Zeit der Fremdherrschaft dauerte bis zur Rückeroberung durch Karl VII., der damit die Grundlagen für die spätere Konsolidierung der französischen Monarchie legte. Diese Jahrhunderte der Prüfungen hinterließ tiefe Spuren im städtischen Gefüge von Paris und läutete das Ende der mittelalterlichen Epoche ein, während gleichzeitig die Voraussetzungen für die Renaissance-Entwicklung der frühen Neuzeit geschaffen wurden. Wiederbelebung und italienische Einflüsse in der Stadt. Nach den verheerenden Kriegen und Epidemien des 14. und frühen 15. Jahrhunderts trat Paris unter den späten Valois-Königen in eine Phase der kulturellen und architektonischen Erneuerung ein, die stark von italienischen Renaissance-Einflüssen geprägt war. Diese Transformation war das Ergebnis einer bewussten königlichen Politik, die darauf abzielte, Paris zu einer modernen Residenzstadt nach dem Vorbild der italienischen Fürstenhöfe zu entwickeln und gleichzeitig die Macht der französischen Monarchie durch prachtvolle Bauten zu demonstrieren. Karl VII., der Paris 1436 von der englischen Besatzung befreit hatte, leitete bereits erste Wiederaufbaumaßnahmen ein. Doch die eigentliche Renaissancebewegung begann unter seinem Sohn Ludwig XI und erreichte ihren Höhepunkt unter Franz I. Die französischen Könige, die durch die Italienkriege mit der Kunst und Architektur der Renaissance in direkten Kontakt gekommen waren, begannen systematisch, italienische Künstler, Architekten und Handwerker nach Frankreich zu holen. Diese Politik führte zu einer grundlegenden Veränderung des architektonischen Gesichts von Paris und zur Entstehung eines charakteristisch französischen Renaissance-Stils. Franz I., der von 1515 bis 1547 regierte, war der eigentliche Begründer der Renaissance-Architektur in Paris. Der König, der während seiner Gefangenschaft in Madrid und durch seine Feldzüge in Italien die Kunst der italienischen Renaissance kennengelernt hatte, holte bedeutende Künstler wie Leonardo da Vinci, Rosso Fiorentino und Francesco Primaticcio an seinen Hof. Unter seiner Herrschaft entstanden die ersten Renaissancebauten in Paris, allen voran die umfassende Umgestaltung des Louvre durch Pierre Lescot. Der mittelalterliche Donjon wurde abgerissen und durch einen eleganten Renaissance-Palast ersetzt, dessen Fassade mit klassischen Säulenordnungen, Pilastern und reichen Skulpturenschmuck verziert war. Gleichzeitig begann Franz I. mit dem Bau des Château de Fontainebleau, das zwar außerhalb von Paris lag, aber als Experimentierfeld für neue architektonische Ideen diente und von dort aus das Pariser Bauwesen beeinflusste. Die Schule von Fontainebleau, eine Gruppe italienischer und französischer Künstler, entwickelte einen charakteristischen Dekorationsstil, der sich durch die Kombination von Malerei, Stock und Skulptur auszeichnete. Diese Techniken fanden später auch bei Pariser Bauten Anwendung und prägten die Innenausstattung adliger Palais. Unter Heinrich II., der die Italienpolitik seines Vaters fortsetzte, intensivierte sich die Bautätigkeit in Paris erheblich. Der König ließ das Hôtel de Ville durch Pierre Lescot und Dominique de Cortone im neuen Renaissance-Stil errichten. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Privathäuser des Adels nach italienischem Vorbild, die sich durch ihre regelmäßigen Fassadengliederungen, Innenhöfe und Gärten von der mittelalterlichen Bauweise unterschieden. Besonders das Marais-Viertel entwickelte sich zu einem bevorzugten Wohngebiet des Hofadels. Die Regierungszeit Heinrichs II. War jedoch auch von den ersten größeren religiösen Spannungen geprägt, die das Leben in Paris nachhaltig beeinflussen sollten. Die Reformation hatte Frankreich erreicht und in Paris bildeten sich protestantische Gemeinden, die sich heimlich in Privathäusern versammelten. Die katholische Mehrheit der Stadt reagierte zunächst mit Misstrauen, später mit offener Feindseligkeit auf die neue Glaubensbewegung. Der König selbst verfolgte eine schwankende Politik zwischen Toleranz und Repression. Nach dem Tod Heinrichs II. Bei einem Turnier 1559 verschärften sich die religiösen Konflikte dramatisch. Unter seinen schwachen Nachfolgern, Franz II., Karl IX. Und Heinrich III. Wurde Paris zum Zentrum der katholischen Liga unter Führung der mächtigen Familie Guise. Die Stadt entwickelte sich zu einer Hochburg des militanten Katholizismus und zu einem der wichtigsten Schauplätze der französischen Religionskriege. Die Bartholomäusnacht 1572 bei der Tausende von Protestanten in Paris ermordet worden, markierte den Höhepunkt der religiösen Gewalt. Trotz der politischen Wirren setzte sich die architektonische Entwicklung fort. Unter Heinrich III. Entstanden weitere bedeutende Bauten, wie die Pont Neuf, die erste Brücke über die Seine ohne Häuserbebauung, und das Hotel de Soubise. Catherine de Médicis ließ den Tuilerienpalast errichten und schuf damit einen neuen königlichen Residenzkomplex westlich des Louvre. Diese Bauten zeigten bereits eine Abkehr von den frühen Renaissanceformen hin zu einem monumentaleren Stil, der später als französischer Klassizismus bezeichnet werden sollte. Die Entwicklung von Paris in dieser Epoche war geprägt von dem Spannungsfeld zwischen kultureller Innovation und religiöser Intoleranz, zwischen königlicher Prachtentfaltung und städtischen Unruhen, das die Grundlagen für die spätere Entwicklung zur absolutistischen Residenzstadt legte. Königssonne und absolute Monarchie in Paris. Mit dem Aufstieg Heinrichs IV. Auf den französischen Thron begann für Paris eine neue Epoche, die von der systematischen Entwicklung zur absolutistischen Residenzstadt und der Entstehung einer einheitlichen barocken Stadtarchitektur geprägt war. Der erste Bourbon-König, der 1594 Paris erobert und mit seinem berühmten Ausspruch »Paris ist eine Messe wert« zum Katholizismus konvertiert war, leitete umfassende Stadterneuerungsmaßnahmen ein, die das Gesicht der französischen Hauptstadt grundlegend veränderten und sie zu einem Symbol königlicher Macht und französischer Größe machten. Heinrich IV. Verfolgte eine systematische Politik der städtebaulichen Modernisierung, die sowohl praktische als auch repräsentative Ziele verfolgte. Unter seiner Herrschaft entstanden die ersten einheitlich geplanten Platzanlagen nach italienischem Vorbild. Die Place Royale, heute Place des Vosges, wurde als geschlossener Platz mit einheitlichen Fassaden aus rotem Backstein und weißem Haustein konzipiert und sollte als Wohnviertel für den Hofadel dienen. Gleichzeitig ließ der König die Pont Neuf vollenden, die erste Brücke über die Seine ohne Häuserbebauung, die einen freien Blick auf die Stadtsilhouette ermöglichte und zum Symbol der neuen königlichen Urbanität wurde. Die Regierungszeit Ludwigs XIII. Unter der faktischen Herrschaft seines Ministers Kardinal Richelieu führte zu einer weiteren Intensivierung der Bautätigkeit. Richelieu selbst ließ den nach ihm benannten Palais Royal errichten und schuf damit einen neuen Typ des aristokratischen Stadtpalais mit ausgedehnten Gärten. Der Kardinal förderte auch die Entstehung neuer Stadtviertel wie der Ile Saint-Louis, die planmäßig parzelliert und mit einheitlichen Fassaden bebaut wurde. Diese Entwicklung spiegelte den wachsenden Einfluss des Hofadels wider, der zunehmend das ganze Jahr über in Paris residierte, anstatt nur zu bestimmten Anlässen in die Hauptstadt zu kommen. Der eigentliche Höhepunkt der absolutistischen Stadtentwicklung wurde jedoch unter Ludwig dem 14. erreicht, der von 1643 bis 1715 regierte und als Sonnenkönig in die Geschichte einging. Obwohl der König später seine Residenz nach Versailles verlegte, blieb Paris das administrative und kulturelle Zentrum des Königreichs und wurde kontinuierlich ausgebaut. Unter der Leitung von Jules Sardouin-Mansart und anderen bedeutenden Architekten entstanden monumentale Bauwerke, die die Macht der Monarchie demonstrieren sollten. Der Louvre wurde durch den Bau der berühmten Kolonnade von Claude Perrault vervollständigt, während gleichzeitig die Invalides als Veteranenhospital und Grablege für Kriegshelden errichtet wurden. Besonders charakteristisch für diese Epoche war die Entstehung der Grands Boulevards, breiter Promenaden, die anstelle der mittelalterlichen Stadtmauern angelegt wurden. Diese von André Le Nôtre entworfenen Boulevards verbanden verschiedene Stadtviertel miteinander und schufen neue Sichtachsen, die das barocke Verständnis von städtischer Raumgestaltung widerspiegelten. Gleichzeitig entstanden neue Platzanlagen wie die Place Vendôme von Jules Ardouin-Mansart, die mit ihren einheitlichen Fassaden und der zentralen Säule ein perfektes Beispiel für die französische Platzarchitektur des Barock darstellten. Die städtische Entwicklung unter dem Sonnenkönig war eng mit der Entstehung einer neuen höfischen Kultur verbunden. Paris wurde zum Zentrum der europäischen Mode, Kunst und Literatur. Die Académie Française, bereits unter Richelieu gegründet, etablierte Paris als Hort der französischen Sprache und Kultur. Gleichzeitig entstanden private Salons, in denen sich Adlige, Gelehrte und Künstler trafen und die geistige Atmosphäre der Stadt prägten. Die Comédie Française wurde als Nationaltheater gegründet, während die Oper als neue Kunstform Einzug in das Pariser Kulturleben hielt. Unter Ludwig dem 15., der von 1715 bis 1774 regierte, setzte sich die barocke Stadtentwicklung fort, wurde jedoch zunehmend durch rokokohafte Elemente ergänzt. Der König ließ die École Militaire errichten und förderte die Entstehung neuer Stadtviertel im Faubourg Saint-Germain, das sich zum bevorzugten Wohngebiet des hohen Adels entwickelte. Gleichzeitig entstanden unter der Leitung von Jacques-Ange Gabriel neue, repräsentative Bauten wie die Place de la Concorde, die ursprünglich als Place Louis XV angelegt wurde. Die wirtschaftliche Entwicklung von Paris in dieser Epoche war bemerkenswert. Die Stadt wuchs kontinuierlich und erreichte um die Mitte des 18. Jahrhunderts etwa 600.000 Einwohner. Das Handwerk spezialisierte sich zunehmend auf Luxusgüter, während der Handel durch die Kolonialexpansion Frankreichs neue Impulse erhielt. Besonders bedeutsam war die Entstehung einer neuen bürgerlichen Schicht von Bankiers, Großkaufleuten und Manufakturbesitzern, die zunehmend Einfluss auf das städtische Leben gewannen. Diese Epoche der absolutistischen Monarchie prägte Paris nachhaltig und schuf die architektonischen und kulturellen Grundlagen, die die Stadt bis heute charakterisieren. Revolutionäre Ideen und Epoche der Aufklärung. Mit der Mitte des 18. Jahrhunderts trat Paris in eine neue Phase seiner geistigen und kulturellen Entwicklung ein, die als Zeitalter der Aufklärung in die Geschichte eingehen sollte. Die französische Hauptstadt wurde zum europäischen Zentrum einer intellektuellen Bewegung, die nicht nur das traditionelle Weltbild in Frage stellte, sondern auch die politischen und gesellschaftlichen Grundlagen des Ancien Regime systematisch unterhöhlte. Diese geistige Revolution vollzog sich in den eleganten Salons der aristokratischen Gesellschaft, in den Kaffeehäusern des aufstrebenden Bürgertums und in den Druckereien, die eine Flut neuer Ideen über ganz Europa verbreiteten. Die philosophische Bewegung der Aufklärung fand in Paris ideale Bedingungen vor. Die Stadt verfügte über eine gebildete Gesellschaft, die sowohl aus Angehörigen des Hofadels als auch aus wohlhabenden Bürgern bestand und offen für neue Ideen war. Gleichzeitig bot die königliche Toleranz gegenüber kritischen Diskussionen, solange sie nicht direkt die Monarchie attackierten, einen gewissen Freiraum für intellektuelle Debatten. In diesem Klima wirkten die bedeutendsten Denker der Zeit. Voltaire, der mit seinem scharfen Witz die Vorurteile und den religiösen Fanatismus angriff. Denis Diderot und Jean Le Rond d'Alembert, die mit ihrer monumentalen Enzyklopädie das gesamte Wissen ihrer Zeit systematisieren wollten. Und Jean-Jacques Rousseau, dessen Gesellschaftskritik die Grundlagen der bestehenden Ordnung erschütterte. Die Salons spielten eine zentrale Rolle bei der Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts. Madame de Pompadour, die einflussreiche Mätresse Ludwigs XV., empfing in ihren Räumen die bedeutendsten Geister der Zeit und förderte ihre Werke. Später führte Madame Geoffrin einen der berühmtesten Salons von Paris, in dem sich wöchentlich Philosophen, Künstler und Politiker trafen. Diese Zusammenkünfte waren mehr als gesellschaftliche Ereignisse. Sie wurden zu Laboratorien neuer Ideen, in denen die Grundlagen für eine rationale Gesellschaftsordnung entwickelt wurden. Parallel zu den geistigen Umwälzungen erlebte Paris auch eine bemerkenswerte architektonische und städtebauliche Entwicklung. unter Ludwig dem 15. und später unter Ludwig dem 16. entstanden neue Stadtviertel, die den Geschmack der Zeit widerspiegelten. Der Architekt Jacques-Ange Gabriel schuf mit der Place de la Concorde eine der bedeutendsten Platzanlagen des 18. Jahrhunderts, während gleichzeitig das Panthéon von Jacques-Germain Soufflot als Kirche Sainte-Geneviève begonnen wurde. Diese Bauten zeigten bereits eine Abkehr vom überbordenden Barock hin zu den strengeren Formen des Klassizismus, der die revolutionären Ideale von Vernunft und Klarheit architektonisch zum Ausdruck brachte. Die wirtschaftliche Entwicklung von Paris in dieser Zeit war geprägt von dem Aufstieg einer neuen bürgerlichen Schicht. Bankiers wie Jacques Necker, Großkaufleute und Manufakturbesitzer erlangten zunehmend politischen Einfluss und stellten die traditionelle Privilegienordnung in Frage. Gleichzeitig wuchs die Bedeutung der Presse und des Buchhandels dramatisch an. Trotz der königlichen Zensur verbreiteten sich aufklärerische Schriften in großer Zahl, oft illegal gedruckt und heimlich vertrieben. Die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert wurde zu einem der erfolgreichsten publizistischen Unternehmungen der Zeit und trug die neuen Ideen in alle Schichten der gebildeten Gesellschaft. Die Regierung Ludwigs XVI., der 1774 den Thron bestieg, war von dem Versuch geprägt, die wachsenden finanziellen Probleme des Staates durch Reformen zu lösen. Der König berief nacheinander verschiedene Finanzminister wie Turgot, Necker und Calonne, die alle scheiterten an dem Widerstand der privilegierten Stände gegen eine Besteuerung des Adels und der Kirche. Diese Krise verstärkte die Kritik an der bestehenden Ordnung und radikalisierte die öffentliche Meinung zunehmend. Die Beteiligung Frankreichs am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg unter der Führung von Männern wie dem Marquis de Lafayette brachte nicht nur neue finanzielle Belastungen, sondern auch neue politische Ideen nach Paris. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität, die in Amerika verwirklicht zu werden schienen, fanden in der französischen Hauptstadt begeisterte Aufnahme und verstärkten die Kritik an der absolutistischen Monarchie. In den 80er Jahren verschärfte sich die politische und soziale Krise dramatisch. Missernten führten zu Brotknappheit und sozialen Unruhen, während die Staatsverschuldung bedrohliche Ausmaße annahm. Die Einberufung der Generalstände für 1789, der ersten seit 1614, war der letzte verzweifelte Versuch der Monarchie, die Krise zu bewältigen, sollte aber paradoxerweise den Beginn der Revolution einläuten, die das Ancien Regime hinwegfegen würde. Große Revolution und Umgestaltung der Hauptstadt. Mit der Einberufung der Generalstände im Mai 1789 begann für Paris eine Epoche beispielloser politischer Umwälzungen, die nicht nur die französische Monarchie hinwegfegen, sondern auch das städtische Leben, die Architektur und die gesellschaftlichen Strukturen der Hauptstadt grundlegend verändern sollte. Paris wurde vom Zentrum der absolutistischen Macht zum Schauplatz der ersten großen bürgerlichen Revolution der Neuzeit, die ihre Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit über ganz Europa verbreiten würde. Die Revolution begann mit dem Ballhausschwur der Abgeordneten des Dritten Standes, die sich zur Nationalversammlung erklärten und schworen, Frankreich eine neue Verfassung zu geben. Doch der eigentliche Durchbruch erfolgte mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, als das Pariser Volk die verhasste königliche Festung eroberte und damit das Symbol der Unterdrückung zerstörte. Dieses Ereignis machte deutlich, dass die Initiative der Revolution von Paris ausging und dass die Hauptstadt zum politischen Zentrum einer Bewegung geworden war, die alle gesellschaftlichen Schichten erfasste. Unter der Führung von Männern wie Jacques-Pierre Brissot, Maximilien de Robespierre und später Georges Danton verwandelte sich Paris in ein Labor politischer Experimente. Die Nationalversammlung, die zunächst in Versailles tagte, verlegte ihren Sitz nach Paris und residierte in verschiedenen Gebäuden, darunter der Manège des Tuileries-Palastes. Die Stadt wurde zum Zentrum einer intensiven politischen Debatte, die in den Jakobinerclubs, den Cordeliers und anderen politischen Vereinigungen geführt wurde. Diese Clubs, die sich in ehemaligen Klöstern und Kirchen versammelten, entwickelten sich zu einflussreichen politischen Organisationen, die die öffentliche Meinung prägten. Die gesellschaftlichen Umwälzungen manifestierten sich auch in der systematischen Zerstörung der Symbole des Ancien Regime. Zahlreiche Kirchen und Klöster wurden aufgelöst, ihre Güter nationalisiert und verkauft. Das berühmte Kloster Saint-Germain-des-Prés verlor seine religiöse Funktion und wurde teilweise abgerissen, während die Abtei von Sainte-Geneviève in das Pantheon umgewandelt wurde, das fortan als Ruhmeshalle für die großen Männer der Nation dienen sollte. Diese Umwandlung religiöser Gebäude in säkulare Institutionen spiegelte den antiklerikalen Charakter der Revolution wider. Die Radikalisierung der Revolution führte 1792 zur Abschaffung der Monarchie und zur Ausrufung der Republik. Ludwig XVI. Und Marie Antoinette wurden im Temple gefangen gehalten, bevor sie der Guillotine überantwortet wurden. Die Hinrichtung des Königs auf der Place de la Révolution, der heutigen Place de la Concorde, am 21. Januar 1993 markierte einen Wendepunkt nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa. Paris wurde damit zum Symbol des revolutionären Aufbruchs, aber auch des Terrors, der die Revolution zu verschlingen drohte. Unter der Schreckensherrschaft Robespierres zwischen 1793 und 1794 erlebte Paris eine Phase beispielloser politischer Verfolgung. Das Revolutionstribunal, das im Palais de Justice tagte, verurteilte Tausende von Menschen zum Tode. Die Guillotine auf der Place de la Révolution wurde zum Symbol dieser Zeit, während sich die politischen Säuberungen auch gegen führende Revolutionäre wie Danton und schließlich gegen Robespierre selbst richteten. Die Stadt war geprägt von einer Atmosphäre der Angst und des Misstrauens, in der Denunziationen an der Tagesordnung standen. Parallel zu den politischen Umwälzungen erfuhr Paris auch eine grundlegende städtebauliche Neugestaltung. Die neuen republikanischen Behörden begannen systematisch mit der Umbenennung von Straßen und Plätzen. Die Place Royale wurde zur Place des Vosges, die Place Louis XV zur Place de la Révolution. Zahlreiche Königsstatuen wurden gestürzt und eingeschmolzen, um daraus Kanonen für die revolutionären Armeen zu gießen. Gleichzeitig entstanden neue republikanische Symbole. Der Freiheitsbaum, die Trikolore und die Marseillaise prägten das neue Gesicht der Stadt. Die Einführung des revolutionären Kalenders 1793 durch Philippe Fabre d'Églantine sollte auch die Zeitmessung von den christlichen Traditionen befreien. Paris wurde zum Zentrum dieser kulturellen Revolution, die sich gegen alle Formen der traditionellen Autorität richtete. Das Fest des höchsten Wesens, das Robespierre 1794 im Champ de Mars inszenierte, war der Höhepunkt dieser Bemühungen, eine neue zivile Religion zu schaffen. Nach dem Sturz Robespierres im Thermidor 1794 trat Paris in eine Phase der politischen Mäßigung ein. Das Direktorium, das von 1795 bis 1799 herrschte, versuchte eine mittlere Linie zwischen revolutionärem Eifer und monarchistischer Restauration zu finden. Die Stadt erholte sich allmählich von den Wirren der Terrorherrschaft, blieb aber geprägt von politischer Instabilität und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die intellektuelle Ausstrahlung von Paris blieb trotz aller politischen Wirren bemerkenswert. Die Revolution hatte neue Bildungseinrichtungen geschaffen, darunter die École Polytechnique und das Institut de France. Gleichzeitig entstand eine neue Generation von Künstlern und Schriftstellern, die die revolutionären Ideale in ihren Werken verarbeiteten. Jacques-Louis David wurde zum offiziellen Maler der Revolution und schuf mit seinen monumentalen Gemälden ein neues republikanisches Kunstideal. Diese revolutionäre Dekade veränderte Paris tiefgreifender als jede andere Epoche seiner Geschichte und schuf die Voraussetzungen für die spätere Entwicklung zur modernen Hauptstadt eines europäischen Nationalstaats, Napoleon und die Schaffung der imperialen Stadt. Mit dem Staatsstreich des 18. Brumaire 1999 trat Paris in eine neue Epoche ein, die von der außergewöhnlichen Persönlichkeit Napoleon Bonaparte geprägt werden sollte. Der junge korsische General, der sich zunächst als erster Konsul und später als Kaiser der Franzosen etablierte, verwandelte Paris systematisch in die Hauptstadt eines europäischen Imperiums und schuf dabei ein städtebauliches und architektonisches Erbe, das bis heute das Gesicht der französischen Metropole prägt. Diese napoleonische Transformation war nicht nur Ausdruck persönlicher Machtambitionen, sondern auch der Versuch, Paris zu einem neuen Rom zu machen, das die Größe und den Glanz des französischen Kaiserreichs für die Nachwelt dokumentieren sollte. Napoleon erkannte von Beginn seiner Herrschaft an die symbolische Bedeutung von Paris als Zentrum seiner Macht. Im Gegensatz zu den Revolutionären, die vor allem zerstört hatten, verfolgte der neue Herrscher eine Politik der groß angelegten Stadterneuerung und des monumentalen Bauens. Bereits als erster Konsul ließ er umfassende Pläne für die Umgestaltung der Stadt entwickeln, die sowohl praktische Erwägungen der Stadtplanung als auch repräsentative Bedürfnisse einer imperialen Residenz berücksichtigten. Unter der Leitung von Pierre-François Léonard Fontaine und Charles Percier entstand ein neuer Baustil, der Elemente der römischen Antike mit französischen Traditionen verband. Der wichtigste städtebauliche Eingriff Napoleons war die Schaffung der Rue de Rivoli, einer großen Prachtstraße, die den Louvre mit der Place de la Concorde verband. Diese Straße, die mit einheitlichen Arkadenfassaden gesäumt war, sollte zum Prototyp der modernen Pariser Boulevards werden. Gleichzeitig ließ der Kaiser den Louvre erheblich erweitern und schuf mit dem Arc de Triomphe du Carrousel einen ersten Triumphbogen nach römischem Vorbild. Diese Bauten dienten dann nicht nur repräsentativen Zwecken, sondern auch der praktischen Stadtplanung, indem sie neue Verkehrsverbindungen schufen und die verschiedenen Stadtviertel miteinander verknüpften. Das wohl bedeutendste architektonische Vermächtnis Napoleons war der Arc de Triomphe de l'Étoile, dessen Grundstein 1806 gelegt wurde. Dieser monumentale Triumphbogen, entworfen von Jean-François-Thérèse Chalgrin, sollte die militärischen Erfolge der Grande Armée verherrlichen und gleichzeitig einen städtebaulichen Endpunkt für die Champs-Élysées schaffen. Obwohl der Bogen erst nach dem Sturz Napoleons vollendet wurde, prägte er bereits durch seine Planung die weitere Entwicklung des westlichen Paris nachhaltig. Parallel zu den monumentalen Bauprojekten förderte Napoleon auch praktische Verbesserungen der städtischen Infrastruktur. Er ließ neue Märkte errichten, darunter die Halle Oblé, die als Vorbild für spätere Markthallen diente. Gleichzeitig entstanden neue Brücken über die Seine, wie die Pont des Arts, die erste eiserne Brücke von Paris, und die Pont d'Austerlitz. Diese Bauwerke verbesserten nicht nur die Verkehrssituation, sondern demonstrierten auch die technischen Fortschritte der napoleonischen Zeit. Die Umgestaltung von Paris war eng mit Napoleons Kulturpolitik verbunden. Der Kaiser machte den Louvre zum größten Museum der Welt, indem er die während der Feldzüge erbeuteten Kunstschätze dort ausstellte. Die Sammlung umfasste Meisterwerke aus ganz Europa, darunter die Venus von Milo und zahlreiche italienische Renaissance-Gemälde. Gleichzeitig entstanden neue kulturelle Institutionen wie das Conservatoire de Musique und die École des Beaux-Arts wurde reorganisiert. Diese Maßnahmen machten Paris zum kulturellen Zentrum Europas und zogen Künstler und Gelehrte aus allen Teilen des Kontinents an. Die napoleonische Verwaltungsreform hinterließ ebenfalls dauerhafte Spuren in Paris. Die Einführung des Präfektensystems und die Schaffung der Préfecture de Police modernisierten die Stadtverwaltung grundlegend. Unter Präfekt Frochot wurden die ersten systematischen Straßenbenennungen durchgeführt und ein einheitliches Nummerierungssystem eingeführt. Diese scheinbar technischen Neuerungen erleichterten nicht nur die Verwaltung, sondern trugen auch zur Entwicklung von Paris als moderne Großstadt bei. Die wirtschaftliche Entwicklung von Paris unter Napoleon war bemerkenswert. Die Kontinentalsperre gegen England führte zwar zu Handelsbehinderungen, förderte aber gleichzeitig die französische Industrie. In Paris entstanden neue Manufakturen, besonders in der Textil- und Luxusgüterproduktion. Die berühmten Gobelins-Manufakturen erlebten eine Blütezeit, während sich neue Industrien wie die Zuckerproduktion aus Rüben entwickelten. Diese wirtschaftliche Diversifizierung stärkte die Position von Paris als Zentrum der französischen Wirtschaft. Die gesellschaftlichen Veränderungen unter Napoleon spiegelten sich auch im städtischen Leben wider. Die Einführung des Code Civil schuf eine neue Rechtsordnung, während die Gründung der Universität von Frankreich das Bildungswesen zentralisierte. Paris wurde zum Zentrum einer neuen meritokratischen Elite, die nicht mehr auf Geburt, sondern auf Leistung und Verdienst beruhte. Diese neue Gesellschaftsordnung fand ihren Ausdruck in den prächtigen Empfängen in den Tuilerien und in der Entstehung einer neuen höfischen Kultur. Der Niedergang des napoleonischen Imperiums nach der katastrophalen Niederlage in Russland und der Schlacht von Leipzig führte schließlich zur Besetzung von Paris durch die Alliierten im März 1814. Die endgültige Niederlage bei Waterloo 1815 beendete die napoleonische Epoche, doch die architektonischen und städtebaulichen Veränderungen dieser Zeit prägten Paris nachhaltig und schufen die Grundlagen für die weitere Entwicklung zur modernen Weltmetropole. Große Umbauten und hausmannsche Boulevards mit der Machtübernahme Napoleon III. Und der Proklamation des Zweiten Kaiserreichs 1952 begann für Paris die tiefgreifendste städtebauliche Transformation seiner Geschichte. Der neue Kaiser, der während seines Londoner Exils die moderne Stadtplanung kennengelernt hatte, beauftragte Georges-Eugène Haussmann als Präfekt der Seine mit einer radikalen Neugestaltung der französischen Hauptstadt. Diese beispiellose Modernisierungskampagne sollte Paris innerhalb weniger Jahrzehnte von einer mittelalterlich geprägten Stadt in eine moderne Metropole des 19. Jahrhunderts verwandeln und dabei Standards setzen, die weltweit zum Vorbild für Stadtsanierung werden sollten. Haussmann, ein Verwaltungsbeamter aus dem Elsass mit außergewöhnlichen organisatorischen Fähigkeiten, entwickelte einen umfassenden Plan zur Neuordnung der Stadtstruktur. Seine Vision zielte darauf ab, die engen, verwinkelten Gassen des alten Paris durch ein Netzwerk breiter, gerader Boulevards zu ersetzen, die sowohl den Verkehrsfluss verbessern als auch strategische und hygienische Vorteile bieten sollten. Diese Grands Travaux, wie die Umbauten genannt wurden, erforderten den Abriss ganzer Stadtviertel und die Umsiedlung zehntausender Bewohner, stießen jedoch auf die entschlossene Unterstützung des Kaisers, der Paris zu einer würdigen Hauptstadt seines Imperiums machen wollte. Das Herzstück der Haussmannschen Reformen war die Schaffung der großen Verkehrsachsen, die Paris sternförmig durchzogen. Der Boulevard de Sébastopol verband den Norden mit dem Süden der Stadt, während der Boulevard Saint-Michel das lateinische Viertel erschloss. Gleichzeitig entstanden die Grand Boulevard auf dem rechten Seineufer, die den Arc de Triomphe mit der Place de la Bastille verbanden. Diese Straßen, die alle eine einheitliche Breite von etwa 30 Metern aufwiesen, wurden von charakteristischen sechsstöckigen Gebäuden mit einheitlichen Fassaden gesäumt, die dem heutigen Stadtbild von Paris sein unverwechselbares Gepräge geben. Die architektonische Gestaltung der neuen Stadtviertel folgte strengen Regeln, die Haussmann gemeinsam mit dem Architekten Gabriel Daviaud entwickelt hatte. Die Gebäude durften eine bestimmte Höhe nicht überschreiten, mussten einheitliche Gesimse und Balkone aufweisen und waren aus hellem Kalkstein zu errichten. Diese Bauvorschriften schufen das charakteristische Erscheinungsbild der Hausmannschen Architektur, die Eleganz mit Funktionalität verband und gleichzeitig soziale Hierarchien widerspiegelte. Die Belletage für wohlhabende Mieter, die oberen Stockwerke für das Bürgertum und die Dachgeschosse für Dienstboten. Parallel zu den Straßenbauten revolutionierte Hausmann auch die städtische Infrastruktur. Unter der Leitung des Ingenieurs Eugène Belgrand entstand ein vollkommen neues System der Wasserversorgung und Kanalisation. Paris erhielt frisches Wasser aus den Quellen der Champagne und der Burgundie, das durch ein ausgeklügeltes System von Aquädukten und Wassertürmen in die Stadt geleitet wurde. Gleichzeitig entstanden die berühmten Égouts, ein unterirdisches Kanalnetz, das zu den modernsten Europas gehörte und später sogar zu einer Touristenattraktion werden sollte. Die sozialen Auswirkungen der Hausmannschen Umbauten waren tiefgreifend und umstritten. Während die neuen Boulevards zweifellos die Lebensqualität verbesserten und Paris zu einer der schönsten Städte der Welt machten, führte die systematische Sanierung auch zur Vertreibung der ärmeren Bevölkerung aus dem Stadtzentrum. Ganze Stadtviertel, wie das berüchtigte Quartier des Arcis, verschwanden und ihre Bewohner wurden in die neu geschaffenen Faubourgs am Stadtrand verdrängt. Diese soziale Segregation sollte das Pariser Stadtbild nachhaltig prägen und zu neuen gesellschaftlichen Spannungen führen. Die wirtschaftlichen Dimensionen der Hausmannschen Reformen waren beispiellos. Die Finanzierung erfolgte über ein komplexes System von Staatsanleihen, städtischen Krediten und Grundstücksspekulationen, das von den Brüdern Emile und Isaac Pereire entwickelt wurde. Der Credit Mobilier und andere Finanzinstitute ermöglichten es, die enormen Kosten der Umbauten zu stemmen, führten aber auch zu einer gefährlichen Immobilienspekulation, die 1760 in einer schweren Finanzkrise gipfelte. Neben den rein praktischen Aspekten verfolgten die Umbauten auch kulturelle und repräsentative Ziele. Charles Garnier erhielt den Auftrag für den Bau der neuen Opera, die zum Symbol des Second Empire werden sollte. Dieses prachtvolle Gebäude mit seiner opulenten Ausstattung und der berühmten Fassade verkörperte den Glanz und die Ambition der napoleonischen Zeit. Gleichzeitig entstanden neue Parks wie der Bois de Boulogne und der Bois de Vincennes nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten, die den Parisern Erholungsmöglichkeiten boten. Die Weltausstellung von 1867 markierte den Höhepunkt der Hausmannschen Reformen und demonstrierte die Verwandlung von Paris vor einem internationalen Publikum. Die Stadt präsentierte sich als moderne Metropole, die Tradition und Innovation erfolgreich verband. Besucher aus aller Welt bewunderten die neuen Boulevards, die moderne Infrastruktur und die architektonischen Meisterwerke. Das Ende des Second Empire 1970 bedeutete auch das Ende der großen Umbauten. Doch Hausmanns Werk hatte Paris unwiderruflich verändert. Die Stadt war zu der modernen Metropole geworden, die wir heute kennen, und hatte Standards für Stadtplanung gesetzt, die weltweit Nachahmung fanden. Goldenes Zeitalter und kulturelle Hauptstadt der Welt. Nach dem traumatischen Ende des Zweiten Kaiserreichs und der blutigen Niederschlagung der Kommune 1771 trat Paris in eine Epoche ein, die später als Belle Époque in die Geschichte eingehen sollte. Diese 4 Jahrzehnte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs verwandelten die französische Hauptstadt in das unbestrittene kulturelle Zentrum der westlichen Welt und schufen jene Atmosphäre von Eleganz, Innovation und künstlerischer Kreativität, die bis heute das internationale Image von Paris prägt. Die Stadt wurde zum Magneten für Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle aus aller Welt und entwickelte eine einzigartige Synthese aus traditioneller französischer Kultur und kosmopolitischer Modernität. Die Gründung der Dritten Republik 1970 leitete eine Phase politischer Stabilität ein, die für die kulturelle Entfaltung von Paris von entscheidender Bedeutung war. Unter den Präsidenten Adolphe Thiers, Patrice de Macmahon und später Jules Grévy etablierte sich ein republikanisches System, das trotz verschiedener Krisen wie der Boulanger-Affäre und der Dreyfus-Affäre die Grundlagen für eine blühende Zivilgesellschaft schuf. Paris wurde zum Zentrum der republikanischen Ideale und zog progressive Geister aus ganz Europa an, die in der französischen Hauptstadt intellektuelle Freiheit und künstlerische Inspiration fanden. Die architektonische Entwicklung dieser Zeit spiegelte den Optimismus und die Experimentierfreude der Epoche wider. Gustav Eiffel schuf mit seinem berühmten Turm für die Weltausstellung 1889 nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die moderne Zeit. Der Eiffelturm, anfangs umstritten und von vielen Künstlern als Schandfleck betrachtet, entwickelte sich rasch zum Wahrzeichen von Paris und demonstrierte die Möglichkeiten der neuen Eisenarchitektur. Parallel dazu entstanden andere bedeutende Bauwerke wie das Grand Palais und das Petit Palais von Henri de Glane und Charles Girault, die für die Weltausstellung 1900 errichtet wurden und die Verbindung von klassischen und modernen Elementen verkörperten. Das kulturelle Leben von Paris erreichte in dieser Zeit eine beispiellose Blüte. Montmartre entwickelte sich zum Zentrum der künstlerischen Bohème, wo Maler wie Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir und später Pablo Picasso ihre revolutionären Werke schufen. Das Moulin Rouge, 1898 eröffnet, wurde zum Symbol der Pariser Kabarettkultur und zog Besucher aus aller Welt an. Gleichzeitig entstanden die berühmten Cafés des Boulevard Saint-Germain, wo sich Intellektuelle, Politiker und Künstler trafen und die geistigen Strömungen der Zeit diskutierten. Die Impressionisten, die bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts begonnen hatten, die traditionelle Malerei zu revolutionieren, fanden in Paris ihre künstlerische Heimat. Claude Monet, Edgar Degas und Camille Pissarro schufen Werke, die das Licht und die Atmosphäre der sich wandelnden Stadt einfingen. Ihre Gemälde der Pariser Boulevards, der Seineufer und der neuen Eisenbahnhöfe dokumentierten nicht nur die architektonischen Veränderungen, sondern auch den Wandel der Lebensweise in der modernen Großstadt. Die literarische Szene von Paris war nicht weniger bemerkenswert. Émile Zola schuf mit seinem monumentalen Romanzyklus der Rougon-Macquart ein panoramatisches Bild der französischen Gesellschaft, während Marcel Proust mit seiner Recherche Du temps perdu neue Dimensionen der psychologischen Literatur erschloss. Die Symbolisten um Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine revolutionierten die Poesie, während die Salons von Madame Armand de Caillavet und anderen einflussreichen Gastgeberinnen zu Zentren des literarischen Lebens wurden. Die technischen Innovationen dieser Zeit veränderten das Alltagsleben der Pariser grundlegend. Die Einführung der elektrischen Beleuchtung verwandelte Paris in die Stadt des Lichts, während die ersten Automobillinien und später die Metro, deren erste Linie 1900 eröffnet wurde, die Mobilität revolutionierten. Fulgence Bienvenu, der Chefingenieur der Metro, schuf mit seinem U-Bahn-System nicht nur ein praktisches Verkehrsmittel, sondern auch ein Kunstwerk, dessen Jugendstileingänge von Hector Guimard zu Ikonen der Pariser Stadtarchitektur wurden. Die Weltausstellungen von 1889 und 1900 demonstrierten die internationale Ausstrahlung von Paris und zogen Millionen von Besuchern an. Diese Veranstaltungen waren nicht nur Leistungsschauen der französischen Industrie und Kultur, sondern auch Gelegenheiten für kulturellen Austausch mit den französischen Kolonien und anderen Nationen. Die Ausstellungen führten exotische Kulturen nach Paris und trugen zur Entstehung einer kosmopolitischen Atmosphäre bei, die die Stadt für Künstler und Intellektuelle aus aller Welt attraktiv machte. Das gesellschaftliche Leben der Belle Époque war geprägt von einem neuen Selbstbewusstsein des Bürgertums und einer Blüte der Konsumkultur. Die großen Kaufhäuser wie das Bon Marché und die Galeries Lafayette revolutionierten das Einkaufen und machten Paris zum Zentrum der europäischen Mode. Gleichzeitig entwickelte sich eine neue Gastronomiekultur mit berühmten Restaurants wie dem Café de la Paix und Mike Sims, die zum gesellschaftlichen Leben der Hauptstadt gehörten. Diese goldene Zeit endete abrupt mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914. Doch das kulturelle Erbe der Belle Époque prägte das Image von Paris nachhaltig und machte die Stadt zu einem dauerhaften Symbol für Eleganz, Kreativität und Lebenskunst. Weltkriege und heroischer Widerstand. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1944 endete abrupt die glanzvolle Belle Époque und Paris trat in eine drei Jahrzehnte dauernde Periode existenzieller Bedrohungen ein, die die Stadt und ihre Bewohner vor die größten Herausforderungen ihrer Geschichte stellen sollten. Diese Epoche der Weltkriege verwandelte Paris von einer unbeschwerten Kulturmetropole in eine umkämpfte Frontstadt und später in das Zentrum des europäischen Widerstands gegen die nationalsozialistische Besatzung, wobei die Stadt sowohl ihre Verwundbarkeit als auch ihre außergewöhnliche Widerstandskraft unter Beweis stellte. Der Erste Weltkrieg brachte Paris erstmals seit 1970 wieder in unmittelbare Gefahr. Als die deutschen Truppen im September 1914 bis auf 40 Kilometer vor die französische Hauptstadt vordrangen, schien das Schicksal der Stadt besiegelt. General Joseph Gallieni organisierte jedoch die berühmte Schlacht an der Marne, bei der Pariser Taxifahrer Truppen an die Front transportierten und damit zur Rettung der Stadt beitrugen. Diese Episode, bekannt als die Taxis der Marne, wurde zum Symbol für den Bürgermut und die Entschlossenheit der Pariser Bevölkerung. Ministerpräsident Raymond Poincaré und die Regierung verließen zwar vorübergehend die Stadt, doch General Gallieni und der militärische Gouverneur von Paris hielten die Verteidigung aufrecht. Während des gesamten Krieges blieb Paris Ziel deutscher Luftangriffe und Fernbeschuss durch die berüchtigte Pariser Kanone, ein Geschütz mit einer Reichweite von über 100 Kilometern. Diese Angriffe trafen besonders die Kirche Saint-Gervais während eines Gottesdienstes und töteten zahlreiche Zivilisten. Doch der Moral der Bevölkerung konnten sie nichts anhaben. Paris entwickelte sich zum logistischen Zentrum der französischen Kriegsanstrengungen und gleichzeitig zu einem Symbol der Entschlossenheit der Alliierten. Die Zwischenkriegszeit brachte Paris zunächst eine Blütezeit als internationale Diplomatie-Metropole. Die Friedenskonferenz von 1919 machte die Stadt zum Zentrum der europäischen Neuordnung, während die goldenen 20er Jahre eine neue kulturelle Renaissance einleiteten. Künstler wie Pablo Picasso, Igor Strawinsky und Ernest Hemingway prägten das intellektuelle Leben der Stadt, die sich zu einem Magneten für die internationale Avantgarde entwickelte. Die École de Paris entstand als Sammelbegriff für die kosmopolitische Künstlergemeinschaft, die sich besonders in Montparnasse konzentrierte. Gleichzeitig modernisierte sich Paris technisch und architektonisch weiter. Le Corbusier entwickelte seine revolutionären Stadtplanungskonzepte. Während Henri Sauvage und andere Architekten neue Wohnformen experimentierten. Die Kolonialausstellung von 1931 demonstrierte den Höhepunkt des französischen Imperiums und zog über 8 Millionen Besucher an. Das Palais de Chaillot wurde für die Weltausstellung 1937 errichtet und verkörperte die monumentale Architektur der Zwischenkriegszeit. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 versetzte Paris erneut in den Ausnahmezustand. Nach dem deutschen Durchbruch durch die Ardennen im Mai 1940 und dem schnellen Zusammenbruch der französischen Verteidigung erklärte General Henri Dentz Paris zur offenen Stadt, um eine Zerstörung zu vermeiden. Am 14. Juni 1940 marschierten deutsche Truppen in die französische Hauptstadt ein und begannen eine vierjährige Besatzungszeit, die das Leben der Stadt grundlegend veränderte. Unter der deutschen Besatzung wurde Paris zum Zentrum einer rigorosen Unterdrückungspolitik. General Otto von Stülpnagel und später sein Nachfolger Karl Heinrich von Stülpnagel führten als Militärbefehlshaber ein hartes Regime ein, das von systematischen Verhaftungen, Deportationen und Hinrichtungen geprägt war. Die jüdische Bevölkerung wurde besonders verfolgt, wobei die Rafle du Veldhiv im Juli 1942 den Höhepunkt der Verfolgung markierte. Über 13.000 jüdische Pariser wurden verhaftet und in Vernichtungslager deportiert. Parallel zur Unterdrückung entwickelte sich jedoch ein bemerkenswerter Widerstand. Die Résistance organisierte sich in verschiedenen Gruppen, darunter die France Tireurs et Partisans unter der Führung von Charles Tillon und die Organisation Civile et Militaire. Jean Moulin koordinierte als Delegierter Charles de Gaulle die verschiedenen Widerstandsgruppen, bis er 1943 verhaftet und ermordet wurde. Der Widerstand führte Sabotageakte durch, sammelte Informationen für die Alliierten und rettete verfolgte Personen. Die Befreiung von Paris im August 1944 begann mit einem Aufstand der Résistance unter der Führung von Henri Roltanguet und dem Polizeipräfekten Charles Louisée. General Dietrich von Koltitz, der deutsche Stadtkommandant, weigerte sich, Hitlers Befehl zur Zerstörung der Stadt zu befolgen und kapitulierte am 25. August vor General Philippe Leclerc und den Truppen der 2. Französischen Panzerdivision. Charles de Gaulle hielt am selben Tag seine berühmte Rede vom Balkon des Hôtel de Ville und proklamierte Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Diese dramatischen drei Jahrzehnte hinterließen tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Stadt. Paris hatte bewiesen, dass es mehr war als eine Ansammlung von Gebäuden und Monumenten. Es war ein Symbol für Freiheit und Widerstand geworden, das die Grundlagen für seine Nachkriegsentwicklung als Zentrum der demokratischen Werte in Europa legte. Moderne Metropole und globale Stadt. Nach der Befreiung 1944 trat Paris in eine neue Epoche ein, die von dem Wiederaufbau der kriegsgeschädigten Stadt, der Modernisierung der urbanen Infrastruktur und der schrittweisen Transformation zu einer globalen Metropole des 21. Jahrhunderts geprägt war. Diese Entwicklung vollzog sich nicht ohne Widersprüche und Kontroversen, da die Stadt gleichzeitig ihr historisches Erbe bewahren und den Anforderungen einer modernen Weltstadt gerecht werden musste. Paris entwickelte sich dabei zu einem der wichtigsten politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentren Europas und behielt seine Rolle als Symbol französischer Kultur und Lebensart. Die unmittelbare Nachkriegszeit stand zunächst im Zeichen des Wiederaufbaus und der politischen Neuorientierung. General Charles de Gaulle, der als Präsident der provisorischen Regierung die Geschicke Frankreichs leitete, machte Paris wieder zum Zentrum einer eigenständigen französischen Politik, die zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion eine unabhängige Position behaupten wollte. Die Gründung der 4. und später der 5. Republik etablierte Paris als Zentrum des politischen Systems, wobei der Élysée-Palast als Präsidentensitz und die Nationalversammlung im Palais Bourbon die wichtigsten Machtzentren bildeten. Unter Präsident Georges Pompidou, der von 1969 bis 1774 amtierte, begann eine Phase der architektonischen Modernisierung, die das Stadtbild nachhaltig prägen sollte. Das Centre Pompidou, entworfen von Richard Rogers und Renzo Piano, entstand als revolutionäres Kulturzentrum, dessen expressive Architektur mit den sichtbaren Versorgungsleitungen und der gläsernen Fassade zunächst heftige Kontroversen auslöste. Gleichzeitig entstanden neue Geschäftszentren wie La Défense westlich der Stadt, wo Wolkenkratzer nach amerikanischem Vorbild errichtet wurden, um das historische Zentrum von Paris vor Hochhäusern zu bewahren. Die Präsidentschaft François Mitterrands von 1981 bis 1995 leitete eine neue Ära der Grand Projets ein, die Paris internationale Ausstrahlung verleihen sollten. Die Glaspyramide des Louvre von Yeo Ming Pai, anfangs umstritten, entwickelte sich zu einem der meistbesuchten Museen der Welt. Gleichzeitig entstanden die Opéra Bastille von Carlos Ott, die Bibliothèque Nationale de France von Dominique Perrault und das Institut du Monde Arabe von Jean Nouvel. Diese Projekte demonstrierten den Willen, Frankreichs Paris als Zentrum für Kultur und Innovation zu positionieren. Die gesellschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit spiegelten sich auch in der Entwicklung der Pariser Vorstädte wider. Die Banlieues entstanden als Wohngebiete für Arbeiter und später für Einwanderer aus den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika und Nordafrika. Diese Entwicklung führte zu neuen sozialen Herausforderungen, da sich in den Vorstädten Probleme der Integration, der Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung konzentrierten. Die Unruhen von 2005 machten diese Spannungen international sichtbar und führten zu intensiven Debatten über die französische Integrationspolitik. Kulturell behielt Paris seine Stellung als eines der wichtigsten Zentren der westlichen Welt. Die Nouvelle Vague des französischen Kinos mit Regisseuren wie François Truffaut und Jean-Luc Godard revolutionierte die Filmkunst, während Paris gleichzeitig zum Zentrum der europäischen Modeindustrie wurde. Modedesigner wie Yves Saint Laurent, Christian Dior und später Jean-Paul Gaultier machten Paris zur unbestrittenen Hauptstadt der Haute Couture. Die Fashion Weeks und die großen Modehäuser in der Rue Saint-Honoré und der Avenue Montaigne zogen Besucher aus aller Welt an. Die wirtschaftliche Transformation von Paris war bemerkenswert. Die Stadt entwickelte sich von einem industriellen Zentrum zu einer Dienstleistungsmetropole, in der Finanzdienstleistungen, Medien und Hochtechnologie die wichtigsten Wirtschaftszweige bildeten. La Défense wurde zum größten Geschäftszentrum Europas, während sich in Paris auch die Hauptsitze multinationaler Konzerne und europäischer Institutionen ansiedelten. Die Gründung der Europäischen Union und die zunehmende europäische Integration stärkten die Position von Paris als eine der Hauptstädte Europas. Die technologische Modernisierung erreichte mit dem Bau des Hochgeschwindigkeitszugs TGV einen Höhepunkt, der Paris mit anderen europäischen Metropolen verband und die Reisezeiten dramatisch verkürzte. Gleichzeitig wurde das Metrosystem kontinuierlich erweitert und modernisiert, während neue Verkehrsmittel wie die Tramway wieder eingeführt wurden. Das Velips-System für Fahrradverleih machte Paris zu einer Pionierstadt der nachhaltigen Mobilität. Die Terroranschläge von 2015, besonders die Attacken auf das Bataclan und andere Ziele, erschütterten Paris und führten zu einer neuen Diskussion über Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die massive Solidaritätswelle nach den Anschlägen demonstrierte jedoch auch die Widerstandskraft der Stadt und ihrer Bewohner. Heute ist Paris eine Metropolregion mit über 12 Millionen Einwohnern und eines der wichtigsten touristischen Ziele der Welt. Die Stadt steht vor neuen Herausforderungen, wie dem Klimawandel, der Gentrifizierung und der digitalen Revolution, während sie gleichzeitig ihr kulturelles Erbe bewahrt und ihre Rolle als globale Stadt ausbaut. Die Olympischen Spiele 2024 symbolisieren diese Ambition, Paris als moderne, nachhaltige und weltoffene Metropole zu präsentieren. Stadt durch die Zeiten und Jahrtausende. Am Ende dieser langen Reise durch mehr als 2000 Jahre Pariser Geschichte steht eine Stadt, die wie keine andere die Kontinuität und den Wandel der europäischen Zivilisation verkörpert. Von der bescheidenen keltischen Siedlung Lutetia auf der Île de la Cité bis zur modernen Weltmetropole des 21. Jahrhunderts hat Paris eine beispiellose Transformation durchlaufen, ohne dabei seine charakteristische Identität zu verlieren. Diese bemerkenswerte Synthese aus Bewahrung und Innovation macht Paris zu einem einzigartigen Zeugnis menschlicher Kulturgeschichte. Die verschiedenen Epochen haben alle ihre Spuren im heutigen Stadtbild hinterlassen. Die römischen Thermen von Cluny erinnern an die antiken Grundlagen, während die Kathedrale Notre-Dame die Größe des mittelalterlichen Frankreich dokumentiert. Die Renaissance-Fassaden des Louvre stehen neben den barocken Prachtbauten Ludwigs XIV und die Haussmannschen Boulevards führen zu den modernen Projekten der Grands Travaux. Diese Schichtung der Jahrhunderte verleiht Paris jene einzigartige Atmosphäre, die Besucher aus aller Welt anzieht und die Stadt zu einem lebendigen Museum der europäischen Geschichte macht. Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Paris als Zentrum geistiger und kultureller Bewegungen, von den mittelalterlichen Universitäten über die Salons der Aufklärung bis zu den Ateliers von Montmartre und den modernen Kulturinstitutionen war Paris stets ein Ort, an dem neue Ideen entstanden und sich verbreiteten. Die Stadt hat Philosophen, Künstler und Wissenschaftler hervorgebracht, die das Denken ihrer Zeit prägten und deren Einfluss weit über die Grenzen Frankreichs hinausreichte. Gleichzeitig demonstriert die Geschichte von Paris die Widerstandsfähigkeit städtischen Lebens gegenüber äußeren Bedrohungen. Wikinger, Engländer, Deutsche, alle haben versucht, die Stadt zu erobern oder zu zerstören. Doch Paris hat stets seine Identität bewahrt und ist gestärkt aus diesen Krisen hervorgegangen. Diese Erfahrungen haben das kollektive Bewusstsein der Stadt geprägt und zu jenem spezifischen Pariser Geist beigetragen, der Stolz mit Weltoffenheit verbindet. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Globalisierung, Klimawandel, gesellschaftliche Integration, stellen Paris vor neue Aufgaben. Doch die Geschichte zeigt, dass die Stadt über eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Erneuerung verfügt, ohne ihre Seele zu verlieren. Das moderne Paris mit seinen 12 Millionen Einwohnern, seinen internationalen Institutionen und seiner globalen Ausstrahlung ist das Ergebnis einer 2000-jährigen Evolution, die noch längst nicht abgeschlossen ist. So bleibt Paris, was es über die Jahrhunderte hinweg gewesen ist, ein Spiegel der menschlichen Zivilisation, ein Ort der Innovation und der Tradition. Eine Stadt, die Vergangenheit und Zukunft in sich vereint. Die Geschichte von Paris ist letztendlich die Geschichte Europas im Kleinen, mit all ihren Triumphen und Tragödien, ihren Höhen und Tiefen, ihrer unerschöpflichen Fähigkeit zur Selbsterneuerung und ihrem unbändigen Willen zur Größe.